Was für ein wunderbarer Tag, oder? Der wichtigste Tag für uns Christen. Christus lebt. Ich habe heute einen ganz besonderen Text mitgebracht, der vielleicht nicht von jedem von uns direkt mit Ostern in Verbindung gebracht werden würde. Aber in der im ganzen Nachdenken darüber, worüber ich heute predigen soll und welchen Text ich nehmen soll, ist mir der eine Text, den wir uns heute ansehen werden, immer wieder ans Herz getragen worden durch Gott. Und mein Gefühl ist, mein Eindruck ist, dass es dieser Text ist, den wir brauchen als Gemeinde an Ostern. Ich weiß, dass wir wissen, dass viele bei uns, einige aus unserer Gemeinde, gerade durch extrem herausfordernde Zeiten gehen. Es gibt einige von uns, die schon seit Jahren mit einer Krankheit durchs Leben laufen. Es gibt einige, die vor kurzem eine heftige Diagnose bekommen haben. Und es gibt bestimmt auch noch ganz viel Leid in deinem und meinem Leben, das wir nicht offenlegen vor anderen. Und meine Hoffnung ist, deswegen auch der Titel dieser Predigt, dass du heute für dich ganz persönlich erkennst, dass die Herrlichkeit des Auferstandenen deine Hoffnung ist für dein Leben. Die Herrlichkeit ist auferstanden. Der Kirchenhistoriker Jaroslav Pelikan hat folgenden bemerkenswerten Satz einmal von sich gegeben in einem Artikel. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann gibt es nichts, was mehr zählt. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es nichts, was zählt. Lass diesen Satz mal für ein paar Momente auf dich wirken. Wenn er tatsächlich auferstanden ist, dann gibt es nichts, was mehr zählt. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es nichts, was zählt. Mit dieser Aussage hat er zum Ausdruck gebracht, wie wichtig, wie entscheidend der Glaube an die leibhaftige Auferstehung Jesu für uns Christen ist und auch für unsere nichtchristlichen Freunde. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, wenn er tatsächlich den Tod besiegt hat, dann gibt es nichts, was mehr zählt. Wenn er wirklich den Tod besiegt hat, dann ist es ziemlich zweitrangig, was wir von ihm halten und von dem, was er sagt. Denn dann ist er der König der Könige und wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen. Wir haben keine andere Wahl. Aber Pelikan gibt uns noch eine zweite Option, wenn er sagt, und wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es nichts, was zählt. Es ist gerade dieser letzte Teil seiner Aussage, der uns zu dem führt, was uns heute in der Predigt beschäftigen wird, nämlich die Tatsache, dass unsere gesamte Hoffnung als Christen, ja unsere gesamte Hoffnung als Menschen, als Schöpfung darauf gründet, dass Christus lebt. Und das ist natürlich total herausfordernd, gerade auch für unsere nichtchristlichen Freunde, denn dieser Kirchenhistoriker behauptet nämlich, dass sei Jesus nicht auferstanden, es nichts mehr gäbe, was wirklich zählt. Es gibt keinen Grund mehr zu hoffen. Es gibt keinen Grund, Besserung zu erwarten. Es gibt für dich und mich keine Berechtigung mehr, das Ende von Leid herbeizusehnen, weil der Tod, das Leid und der Schmerz einfach nur ein natürlicher Teil unseres Daseins sind. Es gibt keine Berechtigung mehr dafür anzunehmen, dass unser Leben irgendeinen echten Sinn in sich trägt, weil auch die gesamte Welt auf kein Ziel hinausläuft. Es gibt keine echten sinnvollen Antworten mehr auf die Existenz des Bösen und des Leids, weil beides unwiderruflich einfach so zu uns gehört. Aber genau das impliziert die Auferstehung Jesu. Es gibt eine berechtigte Hoffnung. Es gibt eine berechtigte Hoffnung auf das Ende allen Leids, weil Gott im Tod und in der Auferstehung seines Sohnes angefangen hat, seine Schöpfung vom Fluch der Sünde zu erlösen. Und indirekt bedeutet das, dass unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Ruhe und nach dem Ende aller Schmerzen nicht unbegründet ist. Sie ist vielmehr ein Schatten aus einer anderen Welt, in der wir einmal waren. Ganz am Anfang. Für Martin Luther war der Glaube an die Auferstehung Jesu nicht einfach ein eine theologische Lehre. Es war die Grundlage seines gesamten Lebens. Und er sagt, Jesus lebt. Und lebte er nicht, würde ich auch keine Stunde länger leben wollen. Aber wenn er lebt, dann habe ich Grund zu glauben, zu hoffen und alle Angst hinter mir zu lassen. Lebte er nicht, würde ich auch keine Stunde länger leben wollen. Dass Christus leibhaftig auferstanden ist, ändert alles. Es ist eine Realität, die alles entscheidend ist. Ich will deshalb heute Morgen gar nicht so viel darüber sprechen, dass Jesus auferstanden ist, sondern vielmehr mit euch gemeinsam bedenken, was ist die Bedeutung dahinter für dein und mein Leben, dass er jetzt gerade lebt, dass er der Lebendige ist, wie er sich in unserem Text bezeichnet. Und deswegen wollen wir diesen Text uns ansehen. Und ich hoffe, dass ihr ja mir folgt, dass ihr mit dabei bleibt, auch wenn der Text manchmal herausfordernd und schwer zu verstehen ist. Aber es ist ein Text aus Offenbarung 1. Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Und ich bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Offenbarung 1, 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen tosender Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter betrifft, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort und möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Es gibt aus meiner Sicht keinen Text oder kaum einen Text in der Bibel, der uns so deutlich wie Offenbarung 1 zeigt, was es bedeutet, dass Jesus lebt, dass er lebt. Und er zeigt uns die Realität seiner Herrlichkeit als König über allen Dingen. Aber bevor er das tut, bevor er uns die Realität des auferstandenen Christus vor Augen stellt, treffen wir auf eine andere Realität, nämlich eine aufreibende Realität, in der Johannes steckte und in der wir oft stecken. Vor einiger Zeit bin ich in einem Interview von Woody Allen, einem amerikanischen Regisseur, auf ein ziemlich ernüchterndes Zitat gestoßen. Er sagte dort, das Leben ist voller Schmerz, Einsamkeit und Leiden und ziemlich schnell vorbei. Das Leben ist voller Schmerz, Einsamkeit und Leiden und ziemlich schnell vorbei. Eine, wie ich finde, ziemlich ernüchternde Perspektive. Aber irgendwie stimmt sie auch. Unser Leben, dieses kurze Dasein auf dieser Erde ist geprägt von Leid in verschiedensten Formen. Wir erleiden Schmerz auf emotionaler und psychologischer Ebene. Wir erfahren Leid auf körperlicher Ebene. Wir kommen nicht drum herum, uns einzugestehen, dass dieses Leben, so schön es auch manchmal sein kann, sehr häufig eine aufreibende Realität für uns darstellt, die uns immer wieder diese Sehnsucht weckt nach Erneuerung, nach Veränderung, nach Erlösung. Und wenn wir uns den ersten Vers unseres Textes ansehen, merken wir, dass sich Johannes in einer äußerst schwierigen Situation befand. Er muss zu diesem Zeitpunkt schon über 90 Jahre alt gewesen sein und befand sich unfreiwillig auf einer Insel 100 Kilometer von Ephesus ungefähr entfernt, namens Patmos. Patmos war eine Gefangeneninsel, wo Leute, die dem Kaiser gefährlich wurden oder dem Kaiser nicht die Ehre geben wollten, die er haben wollte, verbannt wurden. Und er war dort wegen seines Glaubens, das sagt er in Vers 9, wegen des Wortes Gottes willen und weil ich Zeuge für Jesu war. Ja, der Kaiser Domitian war von 81 bis 96 nach Christus sehr darauf verpicht, Christen zu verfolgen. Es war die erste wirklich große systematische Christenverfolgung. Und gemäß dem Geschichtsschreiber Eusebius wurde Johannes ca. 95 nach Christus nach Patmos verbannt. Domitian hatte in großen Teilen seines Reiches den Kaiserkult wieder eingeführt, durch den seine Untertanen aufgefordert waren, ihn als Gott zu verehren. Und das führte natürlich zu Problemen, zu Konflikten bei den Christen. Und Johannes schreibt hier über seine Situation, dem sicheren Tod ins Auge blickend, getrennt von seinen Glaubensgeschwistern. Und er ist sich bewusst, ich bin hier wegen Jesus. Ich bin hier, weil ich treu war zu Jesus. Hier ist dieser alte Mann, der sein Leben lang Jesus nachgefolgt ist. Er stand dort am Kreuz, als viele seiner Freunde längst über alle Berge verschwunden waren. Er hat das Evangelium verkündigt. Er hat Menschen für Jesus gewonnen. Er ist durch furchtbare Strapazen gegangen. Und jetzt muss er allein auf dieser Insel sein. Unter größten Widrigkeiten seinen Lebensabend verbringen und sehr wahrscheinlich in völliger Einsamkeit sterben. Das ist seine Situation. Und Johannes ist da nicht der Einzige. Ja, im Buch der Offenbarung treffen wir mindestens auf drei Stellen, wo uns deutlich gemacht wird, dass Christen für den Glauben an Christus leiden. Sie mussten Diskriminierung, Enteignung und Hinrichtungen erleben. Und wir sind im 21. Jahrhundert, haben wir keine anderen Zustände. Laut Open Doors leiden jetzt gerade in diesem Moment mehr als 200 Millionen unserer Geschwister unter Verfolgung. 200 Millionen unserer Geschwister. Leiden für Christus ist etwas Reales. Aber ich glaube, abgesehen von diesem konkreten Leiden für unseren Glauben, können wir auch auf unser ganz normales Leben sehen. Und auch da merken wir, dass wir als Christen nicht vor Leid bewahrt sind. Wir erfahren Leid auf unterschiedlichsten Ebenen. Trennung, Ausgrenzung, finanzielle Not und Arbeitslosigkeit. Und vielleicht erfahren wir sogar Betrug, Verletzung und Ablehnung durch Menschen, die uns sehr nahe standen. Freunde, unser Ehepartner, unsere Kinder. Wir müssen selbst mit Krankheit zurechtkommen und manchmal müssen wir miterleben, wie Krankheit einen Menschen, der uns am Herzen liebt, immer mehr aufreibt. Und zuletzt werden wir auch früher oder später mit der harten Realität des Todes konfrontiert. An irgendeiner Stelle unseres Lebens. Und so kann es sich für uns, für dich in deinem Leben anfühlen wie eine bedrohliche Flutwelle, die sich auftürmt vor dir, der du hoffnungslos ausgeliefert bist. Immer mehr bekommen wir das Gefühl, dass unsere Krankheit, unsere Arbeitslosigkeit, unsere Ängste, unsere Depressionen längst die Kontrolle über unserem Leben haben. Immer mehr habe ich vielleicht den Eindruck, dass ich fest in den Händen eines furchtbaren Schicksals gefangen bin. Und der Schmerz in meinem Herzen ist vielleicht sogar schon lange präsenter und realer für mich als die Gegenwart Gottes. Und weil wir alle früher oder später in solche Situationen kommen, brauchen wir die Perspektive, die Johannes uns hier gibt. Die Christus uns hier gibt. In die herausfordernde Situation von Johannes und seiner Glaubensgeschwister spricht Gott hinein. Und er spricht auch in unsere, in deine Situation hinein. Und was mich an unserem Gott so begeistert ist, dass er die harte Realität unseres Lebens nicht wegredet. Er war ja selbst hier unter uns und erlebte Leid im höchsten Maß. Armut, Ablehnung, Hass, Verrat, Verleugnung, Gewalt und sogar den Tod. Gott nimmt unser Leid extrem ernst. Er hat sich in Christus damit identifiziert. Nein, er fordert uns nicht auf, unser Leid kleinzureden. Aber er lädt uns ein, der aufreibenden Realität unseres Lebens eine andere Realität gegenüberzustellen. Nämlich die Realität, dass er lebt. Und dass er regiert für sein Volk und über Leben und Tod. Und dazu lässt er uns etwas sehen und etwas hören. Er lässt uns erstmal etwas sehen, nämlich seine Herrlichkeit als König und Hirte seines Volkes. Und dann lässt er uns etwas hören. Lange Zeit haben sich Historiker mit der Frage beschäftigt, wie sich der christliche Glaube so schnell und unaufhaltsam ausbreiten konnte. Trotz der systematischen Christenverfolgung. Denn von den Voraussetzungen und Gegebenheiten der frühen Kirche aus betrachtet, hatte der christliche Glaube eigentlich keine Chance. Ein christlicher Historiker namens Jürgen Spies hat eine interessante Bemerkung gemacht. Er schreibt, wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten und verleugneten und dann kläglich versagten, sich plötzlich über Nacht in eine selbstsichere und heilsbewusste Missionsgesellschaft verwandeln konnten, die nach Ostern viel erfolgreicher war als vor Ostern, dann genügt keine Halluzination und keine Vision. Es muss etwas Großes passiert sein. Es muss etwas passiert sein, was ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, was sie mutig gemacht hat und entschlossen. Und wenn man sich die Kirchengeschichte ansieht, merkt man, was die Kirche Christi von Anfang an getragen hat, war die Überzeugung, dass ihr Herr lebt. Dass ihr Herr lebt und regiert, auch wenn er nicht mehr zu sehen ist. Diese Überzeugung hat sie in den nachfolgenden Jahrhunderten getragen. Das war für sie die eine und alles entscheidende Realität, die sie durch die Realität von Verfolgung und Unterdrückung getragen und erhalten hat. Ich habe gerade gemerkt, dass eine Folie falsch in der Präsentation ist, weil an dieser Stelle ich gerne dieses Zitat von Tim Keller reinbringen wollte. Dass Jesus auferstanden ist und lebt, gibt uns nicht nur Hoffnung für die Zukunft, sondern auch für den Umgang mit den Wunden unserer Gegenwart. Und hier sehen wir die ganze Relevanz der Auferstehung. Es geht nicht nur um, dass wir irgendwann auferstehen werden, sondern es geht darum, dass wir hier und jetzt Hoffnung haben, weil er lebt. Weil er lebt. Johannes hört plötzlich eine laute Stimme, die ihn anspricht und zu ihm sagt, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Ja, Jesus meint also, das hat Relevanz für alle Christen. Diese 7 Gemeinden stehen stellvertretend für alle Christen an allen Orten, zu allen Zeiten. Und Johannes dreht sich um und sieht etwas und versucht es irgendwie festzuhalten mit Vergleichen. Die Verse 12 bis 16 sind das. Er sieht dort 7 Leuchter. Und inmitten dieser Leuchter sieht er Christus stehen. Christus hat ein königlich-priesterliches Gewand an. Seine Haare sind weiß wie weiße Wolle, was Gott selbst beschreibt. Er steht zum einen für seine unendliche Weisheit und zum anderen für seine ewige Göttlichkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen, was seine Heiligkeit und seine Allwissenheit beschreibt. Seine Füße sind wie glühendes Erz und seine Stimme ist wie tosendes Wasser, Bilder für seine Autorität, für seine Stärke. Aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Er tut, was er will und nichts und niemand kann sich ihm in den Weg stellen. Und zuletzt leuchtet sein Angesicht wie die Sonne. Unfassbare Majestät. Unfassbare Majestät. Was Johannes hier sieht, ist die Herrlichkeit des auferstandenen Christus, der vom Vater über alle Maßen erhöht wurde, nachdem er gestorben und auferstanden ist. Und es ist sogar ein furchterregendes Bild. Es ist ein Bild, das Johannes in die Knie zwingt. Er fällt zu Jesu Füßen wie tot. Er kann diesen Anblick nicht lange ertragen. Er sieht Christus in seiner unverhüllten Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit und Größe und er hält es nicht aus. Er hält es in diesem Moment nicht aus. Aber warum muss Johannes das sehen? Warum muss Johannes das sehen? Warum müssen wir das sehen? Johannes sieht Christus über allem erhöht. Dieser Christus hängt nicht mehr voller Schwachheit an einem römischen Kreuz, sondern er sitzt auf dem Thron, der über allem steht. Dieser Jesus ist nicht mehr umringt von einer riesigen Menschenmenge, die schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dieser Jesus ist umringt von Millionen von Engeln, die rufen, Ehre und Anbetung und Lobpreis sei dem Lamm auf dem Thron. Er lebt und regiert als König über alle Dinge, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Der Vater hat alle seine Feinde zu seinen Füßen gelegt. Er hat alle Macht in die Hände seines Sohnes gegeben. Psalm 2 macht uns klar, dass die Auferweckung Jesu von den Toten nichts anderes war als die große öffentliche Bestätigung als König aller Könige. Dort sagt der Vater zum Sohn, die Nationen will ich dir zum Erbteil geben und die Enden der Erde zu deinem Besitz machen. Das ist die alles entscheidende Realität, die Johannes sehen musste in seiner Situation. Das ist die alles entscheidende Realität, die wir immer wieder erkennen müssen. Unser auferstandener König lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Wirklichkeit. Und zwar mehr als die Dinge, die du mit deinem natürlichen Auge wahrnimmst. Aber ich will dich auf noch etwas aufmerksam machen. So gewaltig und furchterregend dieses Bild für Johannes im ersten Moment war, die Herrlichkeit, die er hier sieht, ist eine riesige Ermutigung für ihn und für uns. Denn wenn wir einmal genauer hinsehen, merken wir, dass Jesus nicht nur lebt und regiert. Er herrscht nicht einfach nur in seiner Herrlichkeit. Er lebt und regiert in Beziehung zu uns. Christus ist mit all seiner Macht und Stärke bei seiner Kirche. Johannes dreht sich um und er sieht diese sieben Leuchter und inmitten dieser Leuchter, die ein Bild für die Gemeinden sind, steht Christus. Er ist bei ihnen. Er ist bei ihnen. Er ist nicht neben ihnen, sondern er ist bei ihnen. Er ist der göttliche Priester, der betend und vollkommen für seine Kirche eintritt. Er verwendet sich Tag und Nacht für dich, auch gerade dann, wenn dir der Glaube und die Kraft fehlt zu beten. Er hört nicht auf zu beten. Christus ist der allmächtige Krieger, der für seine Kirche kämpft und sie verteidigt. Er beschützt seine Gemeinde durch sein mächtiges Wort und nichts und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Aus der Hand dessen, der die Engelsheere, die sieben Sterne in seiner Hand hält. Christus ist der souveräne König, dessen Reden seine Gemeinde erweckt, erbaut und tröstet. Er ist der König, der durch sein mächtiges Reden, das wie tosendes Wasser ist, das bewirkt, was seinem Volk zum Segen dient. Geschwister, der Auferstandene ist mitten unter uns. Er verwendet sich ununterbrochen für uns. Er kämpft immer für uns und hält uns fest in seiner Hand. Christus lebt nicht nur, er lebt für dich. Er lebt für dich. Er hält und trägt dich mit seiner Gegenwart. Er führt und leitet dich durch seinen Geist. Er schützt und verteidigt dich durch sein Wort. Er, der das Universum in seinen Händen hält, hält dein Herz in seiner Hand. Wir sollen wissen, dass Christus wirklich für uns lebt und regiert. Dass seine göttliche Allgegenwart uns in jedem Moment umgibt. Dass seine Liebe und seine Leidenschaft seiner Gemeinde gelten. Dass seine Augen ohne Unterbrechung über uns wachen. Dass er in seiner Macht und Stärke für uns eintritt und kämpft. In all seiner Herrlichkeit sorgt der Auferstandene für dich. Er ist dort für dich. Er lebt und regiert nicht einfach. Er lebt und regiert für dich. Das ist die Realität, die wir wahrnehmen, die wir im Glauben ergreifen sollen. Gerade wenn wir uns vollkommen ausgeliefert und verloren vorkommen. Wenn wir uns in einer aussichtslosen Situation befinden und das Gefühl haben, unser Leben zerbreche schier im Chaos. Wenn es sich so anfühlt, als sei unser Leben nur noch eine Aneinanderreihung von Schmerzen, Enttäuschungen, Verlust und Zerbruch. Wenn es sich für dich so anfühlt, als sei deine Existenz und Identität nur noch deine Krankheit, nur noch deine finanzielle Not, nur noch deine Depression, dann ist hier Jesus, der zu dir sagt, ich bin bei dir, ich bin dein König, dein Priester und dein Hirte, du bist mein. Es gibt nichts, was dich von mir trennen könnte. Nichts. Das ist unsere Hoffnung. Die Realität, dass er für dich lebt und regiert, darf dich tragen. Und deshalb will Jesus, dass wir dieses Bild sehen. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter, denn er lässt Johannes nicht nur etwas sehen, sondern er lässt ihn etwas unglaublich Tröstliches hören. Und es ist wirklich bewegend, was jetzt passiert. Schaut mal in Vers 17 hinein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Christus legt seine rechte Hand auf Johannes und spricht ihn an und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Ja, hier sehen wir, dass der mächtige, herrliche König voller Liebe für seine Jünger ist. Ja, er ist in gewisser Weise furchterregend, weil er so herrlich ist, aber seine Jünger brauchen keine Angst vor ihm haben. Er ist der allmächtige Herrscher, aber er ist auch ihr liebevoller Freund. Und er legt seine rechte Hand auf Johannes und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Und dann gibt er ihm eine gewaltige Botschaft mit. Er sagt zu ihm, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was sagt Jesus hier über sich? Er sagt, dass er der Erste und der Letzte ist. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist es, der ewig lebt und die Kontrolle über den Gesamtlauf der Geschichte hat, von ihrem Uranfang bis zu ihrem Untergang. Er ist der Lebendige. Das heißt, er ist vollkommen Gott. Das ist eine Anspielung auf den Gottesnamen Jahwe. Er lebt ewig und hört niemals auf. Er regiert über Schöpfung und Geschichte. Er beginnt und beendet alles. Er ist vor und nach allem. Alles ist unter seiner souveränen Herrschaft. Er hat die Kontrolle über die Gegenwart und die Zukunft. Weshalb er ja zu Johannes sagt, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was sein wird. Er hat die Macht über Leben und Tod, denn er hat die Schlüssel des Todes. Nichts und niemand kann sich ihm in den Weg stellen und ihn aufhalten. Jesus macht Johannes also nicht nur klar, dass er der König und Priester seines Volkes ist, sondern auch, dass er auch der souveräne Herrscher über Schöpfung, Zeit, Geschichte, über Leben und Tod ist. Er regiert wirklich über allen Dingen und führt die Welt zu dem von ihm bestimmten Ziel. Seine Auferstehung am dritten Tag war nicht das Ende. Sie war der Anfang von Gottes Erlösung und Wiederherstellung seiner Schöpfung. Und es ist unser auferstandener König, der durch seinen Geist den Plan des Vaters bis zum Ende ausführt. Was für eine große Macht hat dein König? Und ich hoffe, dir wird das gerade bewusst, dass das dein König ist. Das ist dein König, wenn du Gottes Kind bist. Wann war es das letzte Mal, dass du wirklich mal gestaunt hast über diese Macht? Über diese unbeschreibliche Größe? Er ist nicht einfach nur groß, sondern er ist für dich groß. Er regiert nicht einfach über der Welt, sondern er regiert für dich zu deinem Besten. Er lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus ist die eine, alles bestimmende Realität des gesamten Universums. Deswegen heißt er Alpha und Omega. Er ist der Lebendige und das hat so große Relevanz für unser Leben. Wenn ich Gottes Kind bin, darf ich mir von ganzem Herzen sicher sein. Nicht irgendeine Krankheit, nicht irgendein Mensch, nicht irgendein Umstand, Und nicht der Tod hat das letzte Wort über mich, sondern Christus. Christus, der mein Herr ist, der zu mir kommt in all meiner Angst vor der Zukunft, in meiner Angst vor dem Morgen, der zu mir kommt und seine Rechte auf mich legt und zu mir sagt, fürchte dich nicht. Ich bin das A und das O. Ich habe die Schlüssel des Todes in meiner Hand. Ich bin dein Hirte und ich bin dein Priester und ich bin dein König. Und ja, ich lebe und regiere bis in alle Ewigkeit, aber ich tue es für dich. Du gehörst zu meinem Volk und ich regiere für dich. Und ist es nicht so, dass in unserem Dasein als Menschen wir meistens drei Dinge unbewusst oder bewusst fürchten? Wir fürchten Zeit, den Lauf des Lebens und den Tod. Wir fürchten die Zeit, weil sie uns unbarmherzig zwischen den Fingern zerrinnt. Wir fürchten das Leben, weil wir nicht wissen, was der nächste Tag bringt. Und ob wir am Ende dieses Jahres immer noch unseren Lieben an unserer Seite haben oder nicht. Und wir fürchten den Tod, weil er uns so übermächtig und letztendlich scheint. Und ich weiß nicht, was du gerade fürchtest, ob es die Zeit ist, den Lauf deines Lebens oder den Tod. Aber ich weiß, dass hier Jesus, der Auferstandene, dir gegenübertritt und dir sagt, fürchte nicht die Zeit. Ich bin der Erste und der Letzte. Fürchte nicht das Leben. Ich lebe und regiere bis in Ewigkeit. Fürchte nicht den Tod. Ich habe ihn besiegt. Und weißt du, es ist nicht irgendeiner, der hier redet. Es ist nicht irgendeiner, der hier redet. Es ist der Sohn Gottes, der aus seiner Ewigkeit in die Zeit kam, der in seinem Leben durch furchtbares Leid für dich und mich ging und der sogar den Tod schmeckte dort am Kreuz von Golgatha. Er ist das Lamm Gottes, das für deine und meine Sünde geopfert wurde und das würdig ist, alle Macht in seinen Händen zu halten. Der König, der hier spricht, ist das Lamm, das für dich am Kreuz verblutet ist. Der König, der hier spricht, ist der Hirte, der für dich sein Schaf, sein Leben gelassen hat. Er war tot und jetzt lebt er. Es ist dieser König, der sich mit unseren Leiden voll und ganz identifizierte. Er spricht zu dir, fürchte dich nicht. Ich bin dein König und mein Herz schlägt für dich. Ich habe alle Macht und führe alles zum Besten meines Volkes. Und wenn dein Herz eines Tages aufhört zu schlagen, wenn dein Herz eines Tages müde wird zu glauben, sein Herz hört nicht auf. Und es hört nicht auf zu schlagen für dich. Der Löwe von Juda, der das Grab besiegt hat, ist das Lamm Gottes, das gestorben ist, um dich zu erlösen. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, der auferstandene König in all seiner Macht und Herrlichkeit, den wir in diesem Text sehen, ist derselbe Mann, der mit einer Dornenkrone auf seinem Kopf am Kreuz hing, aus tiefster Liebe zu dir und mir. Auf ihm, dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Christus, liegt unsere ganze Hoffnung. Und ich möchte uns zu einem Text noch am Ende führen, um uns zu zeigen, wie relevant das für uns ist. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mal den 1. Korintherbrief auf. Erster Korinther 15. Das ganze Kapitel 15 dreht sich um die Auferstehung Jesu. Und am Ende dieses Kapitels sagt Paulus in Vers 55, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich ist. Egal durch welches Leiden du jetzt auch gerade gehen magst und wie sinnlos es dir vor deinem normalen, natürlichen Auge auch vorkommt, es ist nicht vergeblich. Warum? Weil er lebt. Weil er lebt und regiert für dich. Und er sagt zu dir, fürchte nicht die Zeit. Ich bin der Erste und der Letzte. Fürchte nicht das Leben. Ich lebe und regiere für immer. Fürchte nicht den Tod, denn ich habe ihn besiegt. Ich möchte zum Abschluss kommen und dir eine Frage stellen. Was hält dich am Leben? Was hält dich am Leben? Was gibt dir die Hoffnung, wenn die Zeit, das Leben und zuletzt auch der Tod dir Dinge und Menschen nimmt, die du so liebtest? Hast du eine Hoffnung, die die Zeit, das Leben und den Tod überdauert? John Lennon hat in seinem sehr berühmten Lied Imagine seine Sicht der Dinge deutlich gemacht. Und er singt dort, Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Über uns nur Wolken. Für ihn war das ein toller Gedanke. Wenn wir das bedenken, was wir heute in unserem Text gesehen haben, ist es ein furchtbarer Gedanke. Imagine there's no heaven. Aber wir wissen, dass da jemand ist. Und weil er lebt, ist es das Einzige, was zählt. Und meine Hoffnung für dich ist, dass die Hoffnung deines Lebens dort verankert ist, in der Realität des auferstandenen Christus. Und dass du von ganzem Herzen sagen kannst, Christus lebt und mit ihm auch ich. Amen.